Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen. Und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
Liebe Freunde des anspruchsvollen Gesprächs, hier sind wir wieder, eure Supernasen. Ich melde mich heute aus Hamburg. Leute, die Sonne scheint. Ich werd verrückt.
Und es regnet in Baden-Baden. Das ist auch etwas, woran man verrückt werden könnte. Dass in Hamburg das Wetter besser ist als im Süden Deutschlands, ist relativ selten.
Ja, es war aber noch kalt. Es täuscht. Wenn man rauskommt, denkt man, oh, jetzt T-Shirt und raus. Und draußen sind ja 3 Grad.
Ah ja.
Aber ich bin optimistisch. Ich habe tatsächlich mich morgens in der Golfstunde angemeldet, um zu sehen, ob ich den alten Körper noch drehen kann, so wie mein Trainer mir das vorschreibt. Und dann werde ich mal hoffen, dass ich diese Saison wieder einen Ass schlage. Ich bin ja berüchtigter Assschläger. Assschläger ist auch ein gutes Wort. Das ist ein cooler Band für eine, Name für eine Band, finde ich. Die Assschläger.
Aber das sind natürlich nur Herrschaften, die die Oldies spielen oder die Coverbands machen. Die werden keine Rapper sein. Ich glaube, ein Rapper würde sich als Assschläger, der würde erst the ass. Mit 2 S.
Was meinst du, Bro? S. S. Ja, S. Geil, Bro. Cool, Bro. Ja, du darfst ja noch nicht Golf spielen, du musst ja noch arbeiten. Habe ich auf Instagram gesehen. Du hast ein ganz tolles Instagram-Video gepostet, wo du sehr gut aussiehst. Und du hast aber nicht verraten, was du da treibst gerade. Du hast gesagt, ich muss noch arbeiten, weil meine Rente so gering ist. Was hast denn du da gearbeitet?
Obwohl die jetzt um 80 Euro erhöht wurde. Also ich bin knapp.
Ja, meine auch.
Ja, ja, jetzt haben wir langsam ein schlechtes Gewissen. Die Rentenscham, die sogenannte Rentenscham.
Rentenscham, ja, genau. Was hast du da getrieben?
Also, ich habe ein Video aufgenommen für die Hear the World Foundation und habe dann im Grunde eine Zusage wieder zurücknehmen dürfen, die ich bereits gegeben hatte für eine Veranstaltung, die nicht zustande gekommen ist in der Schweiz. Die wollten irgendwelche Spender, die wollten natürlich irgendwo mit größeren Summen beeindrucken, aber die Spender in Deutschland sind ja rarer als in Amerika, wo immer gleich 1 Million gespendet wird, wenn irgendwelche reichen Leute auf irgendwelche Auktionen gehen. Und ich bin natürlich, was meine Leistungen betrifft, muss ich zugeben, relativ zurückhaltend. Ich führe ein Rentner-Dasein,
so. Aber
zwischendurch, das nenne ich halt Arbeit, wenn ich zwischendurch nochmal irgendwas aktiv mache.
Wurdest du da fotografiert oder was war da los?
Ja, Bryan Adams, den der eine oder andere noch als Sänger kennt.
Bryan Adams mal eben.
Bryan Adams, der lebt in London als Fotograf und ist im Vorstand der Hear the World Foundation und der hat mich da reingequatscht. Das finde ich aber eine ganz angenehme Geschichte und meine Sponsoren von Hörgeräten, die Leute von
Gears
von
heißen die?
Gears, ich weiß.
Kannst du mich hören? Die heißen Gears.
Gears mit 2 E, Gears, eine deutsche Firma, die von einem Schweizer Konzern aufgekauft wurde und ich höre natürlich nicht ganz gut mehr, aber in meinem fortgeschrittenen Alter ist die einen spielen Golf und die anderen popeln sich die Hörgeräte ins Ohr. Das ist der Unterschied.
So ist das gut verteilt, finde ich. Die Aufteilung finde ich sehr, sehr gut. Und da hat Bryan Adams dich fotografiert, oder?
Bryan hat mich fotografiert, das cool. Macht er ganz gut. Inzwischen hat er einen Ruf als Fotografen, mehr als größer als Sänger in der Fotoszene. Und die Fotos gelten inzwischen ja als Kunstwerke. Ich war vor kurzem in Karlsruhe auf einer Ausstellung. Da gab es sehr viele Fotostände ebenso und die sehen sich inzwischen gleichberechtigt wie malende Künstler. Das hat es ja zu unserer Zeit auch so nicht gegeben.
Richtig, also du bist jetzt quasi ein Kunstwerk von Bryan Adams noch gleichzeitig.
Alles, was der fotografiert, wird zum Kunstwerk, ich auch. Ich war ja schon immer ein Kunstwerk.
Verrückt. Ja, der hatte vor ein paar Jahren, hatte der in Hamburg auch eine große Ausstellung, die war sehr gut besucht. Also
ja.
Von daher, herzlichen Glückwunsch, Thomas.
Dankeschön.
Bryan Adams war eben fotografiert worden.
Ja, ja, ja.
Mich hat noch nie Bryan Adams fotografiert. Naja, okay. Ist egal. Vielleicht kommt das ja noch. Wenn unser Podcast noch erfolgreicher wird, könnte das ja passieren.
Wir arbeiten daran, Mike.
Wir arbeiten daran. Ich habe jetzt gelesen, es sind 2 Podcasts ausgezeichnet worden, weil die hundertmillionenfach geklickt worden sind über die letzten Jahre. Die machen das auch schon natürlich nicht so wie wir seit einem halben Jahr, sondern die machen das schon seit Jahrzehnten. Das sind so die die Pioniere des Podcasts und zwei davon sind Jan Böhmermann, den ich ja immer sehr lustig finde. Ich war bei dem auch mal in seiner Sendung, als er noch Gäste hatte, jetzt macht er das ja alleine da, seine Show beim ZDF. Früher hatte er noch Gäste, da war ich da auch mal, das war sehr lustig. Und der hat einen Podcast mit Olli Schulz, den ich auch sehr lustig finde, der ist ja Sänger und ja eigentlich alles, was man so Entertainer, Sänger. Der hat mit einem Freund zusammen, glaube ich, auch das alte Hausboot von Gunter Gabriel gekauft hier in Hamburg.
Das sie aber irgendwie wieder loswerden wollen, habe ich
und
gehört.
Und die haben gedacht, na ja, dann machen wir mal, das restaurieren wir und dann machen wir da, vermieten wir das oder so, bis sie dann tatsächlich angefangen haben, mal hinter die Holzvertäfelung zu gucken und dann festgestellt haben, dass man das eigentlich nur noch versenken könnte, dieses Hausboot. Aber ich glaube, die haben dann tatsächlich viel Geld investiert und haben da jetzt so eine Art Studio drin, was man mieten kann und so. Also die haben Gunters Andenken quasi erhalten hier in Hamburg. Deshalb sind wir ihnen natürlich sehr dankbar.
Ja.
Und die haben zusammen, Jan Böhmermann und Olli, die haben einen Podcast, der heißt Fest und Flauschig. Und der ist mit Gemischtes Hack zusammen so mit der erfolgreichste Podcast in Deutschland. Und da habe ich gedacht, da muss ich doch mal reinhören, was die so erzählen, wenn die so erfolgreich sind. Vielleicht können wir beide ja irgendwas ändern, dass wir auch so erfolgreich werden. Und da muss ich jetzt sagen, aber unser Anfang eben, der hat mir besser gefallen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, als der von Olli und Jan, weil die unterhalten sich auch, die sind wie wir, sind die so zugeschaltet untereinander. Und da saß Olli in einem Hotelzimmer in Bremen, weil er da einen Auftritt hatte am Tag vorher und hat dann erstmal sich beschwert, dass er so kalten Blick auf die Weser hat und dann hat er gesagt, er hat auch nicht vernünftig gegessen in Bremen und dann haben sie sich erstmal 10 Minuten über Bremen unterhalten. Also da liegen wir mit Brian Adams und Golf und so, wir sind natürlich auch High Class dagegen eigentlich, wir sind eine ganz andere Schicht, glaube ich auch.
Ja, das müssen wir uns einfach auf der Zunge zergehen lassen, aber das Interesse der Menschen ist ja ein nicht Erforschbares. Also was die sich alles anhören, ist ja faszinierend. Mich fasziniert zum Beispiel dieses Interesse an True Crime. Also uns hat man ja gesagt, also wenn irgendjemand umgebracht wird, dann geht man möglichst schnell am Tatort vorbei und guckt auch gar nicht hin, ob da ein blutiger Turnschuh liegt. Aber die Freude an blutigen Turnschuhen ist natürlich gewachsen.
Allerdings, ja. Und zwar gibt es da zwei Mädels, die sind, glaube ich, sehr erfolgreich. Das sind zwei Journalistinnen und die lesen einfach aus alten Kriminalakten Fälle vor und unterhalten sich dann darüber.
Ja.
Was ich ja immer echt erstaunlich finde, dass die ja heute mit diesem Podcast auch sofort alle auf eine Bühne stürmen. Also das gibt, die beiden machen zusammen auch Bühnenauftritte, also die gehen in größere Hallen sogar und sitzen dann sich gegenüber und lesen aus Kriminalakten vor. Wenn ich das vor 10 Jahren oder sagen wir mal vor 40 Jahren gewusst hätte, dass man das machen kann, dann hätte ich mir diese ganze Songschreiberei und Auswendiglernerei alles sparen können. Da hätten wir uns beide auf eine Bühne gesetzt und Kriminalfälle vorgelesen.
Ja, der Welt wäre viel erspart geblieben, aber das wussten wir natürlich alles nicht. Wir haben uns die Mühe gemacht, mit einer Gitarre übers Land zu reisen und die Leute mit Musik zu erfreuen. Das ist heute alles gar nicht mehr nötig. Ich habe das auch mal kurz gesehen. Da ist eine Stehlampe und zwei Sessel auf der Bühne und das reicht und ja, da kommen auch ein paar hundert Leute. Ich habe auch nie erlebt, dass Comedians, von Otto mal abgesehen, der das Audimax in Hamburg voll gemacht hat, dass das Menschen vor Tausenden von Leuten auftreten als Comedians und dass das eine große Show ist. Ich hätte da Schiss, ehrlich gesagt.
Ja, also das habe ich ja zum Glück hingekriegt, aber ich habe eben wie Otto eben zwischendurch zum Glück auch immer mal einen Song gesungen und dann ist das bei mir ja andersrum gelaufen. Ich habe ja früher, sagen wir mal, die ersten 10 Jahre hauptsächlich Songs gesungen auf der Bühne. Und dann kamen diese ganzen Stand-up-Comedians, die mit dem Mikro in der Hand alleine 2 Stunden über eine Bühne toben und einfach Geschichten erzählen. Und das hat sich dann so gewandelt, sagen wir, der Geschmack der Zuhörer, dass die von mir auch erwartet haben, dass ich mehr Geschichten erzähle. Die Leute, die haben gesagt, du singst ja nur. Ich habe gesagt, wie nur? Hä? Ich versuche, alle diese Scherze in lustige Reimformen zu bringen. Und ihr sagt nur, auf alle Fälle habe ich dann auch mein Programm dahingehend geändert, dass ich jetzt immer so ein 50-50-Wort-Gesanganteil hatte. Das hat denen dann gefallen, aber ohne Musik wäre es für mich schwer geworden.
Ja, das ist in der Tat, hat sich da einiges geändert. Und ich verstehe teilweise diese Stand-Up-Comedians auch nicht. Aber in Amerika hat es ja eine Tradition. Da standen vor diesen ganzen Comedy-Clubs teilweise am Abend hunderte von Menschen Schlange, um irgendwelchen Comedians zuzuhören. Und ich fand die teilweise wirklich lustig, wenn man sie dann gehört hat.
Ja, ja, unsere Deutschen sind ja auch lustig, ne? Also so Kollegen wie Kristall, den ich eingeladen hatte eigentlich für unseren nächsten Podcast. Und der hat aber leider abgesagt, weil er gerade umzieht. Der hat sich ein sehr schönes Haus gebaut, gerade in der Nähe von Trier, und hat jetzt gerade Umzug. Das hat natürlich Vorrang, logischerweise. Aber er sagt, er macht das gerne, wenn das alles vorbei ist und der ganze Stress vorbei ist, dann schaltet er sich gerne mal zu. Also Chris steht auf der Warteliste.
Ja.
Den mag ich sehr. Und natürlich auch so meine Kumpels Mario Barth und Atze Schröder und so, die machen das schon genial. Und der Mario hält ja auch den Weltrekord. Der hat ja das Olympiastadion vollgekriegt. Also der hat als Comedian das größte Stadion überhaupt weltweit gefüllt alleine. Das muss erstmal einer nachmachen.
Das ist faszinierend. Dieses "es muss erstmal einer nachmachen" ist etwas, was wir nicht oft genug sagen. Ich weiß nicht, wie viele LPs du verkauft hast, aber es waren sicher mehr als heutige Stars verkaufen, sogar teilweise Weltstars, weil es ja damals dann noch darum ging, welche Alben jemand verkauft und nicht, wie teuer die Tickets bei irgendwelchen Tourneen sind, was ja im Grunde gerade durch die Decke geht.
Bei uns war es ja damals genau umgekehrt. Wir haben Tour gemacht als Promotion für die LP, weil wir gesagt haben, wir wollen natürlich möglichst viele APs verkaufen, weil damit verdient man sein Geld. Heute durch die ganzen Streaming-Dienste ist es genau andersrum. Heute kann man mit Musik nicht mehr Geld verdienen, jedenfalls nicht viel, es sei denn, man hat 500 Milliarden Klicks wie Taylor Swift. Aber so als deutscher Künstler wird es mit Klicks verhältnismäßig schwierig. Und deshalb verdienen die Jungs heute ihr Geld hauptsächlich mit Auftritten. Also es ist genau andersrum. Die machen eine LP und Promotion machen für ihre Tour. Ich habe damals eine Tour gemacht, damit ich weiterhin so schön viele LPs verkaufe. Ich habe ja insgesamt so 8 Millionen LPs verkauft in meinem Leben, wo mich heute immer Kollegen völlig fassungslos angucken, wenn die sagen, was, Mike, wie geht das denn? Ich sage, ja, Vinyl, Leute, Vinyl, das Zauberwort,
ja.
Das konnte man nicht kopieren. Ich weiß noch, als das erste Mal so ein kleiner Japaner eine silberne Scheibe hochgehalten hat im Fernsehen und gesagt, ich bin der Chef von Sony, das nennt sich CD. Das kann man 1:1 digital alles kopieren. Da habe ich gedacht, oh, 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 das ist nicht gut, nicht gut. Einer kauft eine CD, die ganze Schulklasse hat sie auch. Und damit fing das an. Und das hat die Streamingdienste, haben das Ganze natürlich noch auf die Spitze getrieben. Das heißt, heute ist ja Musik quasi umsonst leider.
Ja, das ist ein Lied, in das ich leider nicht einstimmen kann. Ich habe ja nie in meinem Leben größere Erfolge als Rockstar gehabt, wenngleich ich auch 3-mal, hat man mir erzählt, in den Top 10 der Charts war. Aber das,
siehst du?
Das ging alles an mir vorüber, kohlemäßig. Ich glaube nicht, dass ich 1 Euro verdient habe oder 1 Mark mit meinen musikalischen Auftritten.
Dafür hast du ja zum Glück verhältnismäßig große Fernsehsendungen moderiert. Das hat das dann ja wieder ausgeglichen.
Auch das hat sich geändert. Ich habe ja damals mein Publikum in Millionen abgerechnet. Und wenn wir unter 18 Millionen Zuschauern gehabt haben, dann waren wir in irgendeiner Form besorgt. Heute wird das Ganze, wenn die mal 1 Million haben, liegen sie sich in den Armen. Und diese ganzen Reality-Formate, die schaffen ja nicht mal die Millionen.
Ja, ich erzähle nachher auch noch was über, wenn wir zu diesem unglaublichen Thema 100 Jahre Showbiz kommen, dann erzähle ich auch was über 7 Tage, 7 Köpfe, wo du sagst, Millionen. Da hatten wir ja um 21:45 bei RTL, und jetzt hört mal alle her, Leute, 7 Millionen Zuschauer mit 7 Tage, 7 Köpfe. Da gab es natürlich, als wir das zum ersten Mal hatten, eine Riesenparty, hat Rudi Carrell fast geweint. Wir haben 7 Millionen, Leute, super, wir haben 7 Millionen gehabt letzte Woche. Und das war natürlich für RTL 21:45 eine Sensation damals. Heute hat das keiner um 21:45, da haben die 3 Millionen oder 4 Millionen, wenn sie viel haben.
Wenn sie Glück haben. Und das sind schon Erfolgsshows dann mit 3 bis 4 Millionen.
Guck mal, was haben wir jetzt schon für eine Einleitung wieder hingelegt, für eine Begrüßung hingelegt. Also Leute, ihr müsst Supernasen hören, aber ich war noch bei Olli Schulz, der erzählte aus Bremen. Sag mal, kannst du irgendwas Neues aus Baden-Baden erzählen? Kannst du überhaupt was aus Baden-Baden erzählen?
Also außer dem schlechten Wetter kann ich da nichts erzählen. Ich bin ja auch in Baden-Baden selten unterwegs. Es gibt sehr viele Restaurants und es gibt auch diese Menschen, die bei 5 Grad plus bereits ihre Dächer aufreißen, was die Cabrios betrifft, und mit irgendwelchen Decken vor irgendwelchen Restaurants sitzen, um dann ihren Campari zu schlürfen.
Ihre Rolls-Royce-Cabrios, musst du noch dazu sagen.
Das ist in Baden-Baden. Ja, es hat gestern, da war ich wieder nicht, ich hatte mich zwar angemeldet, da gab ein neuer Aston-Martin-Laden, macht hier in Baden-Baden auf. Also hier ist die Welt noch ein bisschen in Ordnung, aber die Russen sind natürlich weg und die haben Baden-Baden ein bisschen am Leben gehalten. Hier gab es viele russischen Verkäuferinnen, die gibt es immer noch, aber die russischen Kunden sind weggebrochen.
Jetzt laufen die deutschen Damen immer mit dem russischen Wörterbuch in die Läden, um sich da Taschen zu kaufen.
Ja, aber Gucci heißt weltweit Gucci.
Ich war ja ganz oft in Baden-Baden früher, als ich noch bei Sag die Wahrheit im Team war. Wir haben ja über 200 Sendungen Sag die Wahrheit da gemacht in Baden-Baden. Und da kann ich, wo ich eben schon von der Golfsaison gesprochen habe, Leute, ich kann euch in Baden-Baden, die ihr uns hört ja die Upper Class wahrscheinlich in Baden-Baden auch, ich kann euch einen guten Tipp geben. Also hervorragend essen kann man im Golfclub oben bei Uli und Christine. Uli kocht, Christine verteilt das an die Leute, das Essen, das ist sensationell, also ein echter Geheimtipp, auch wenn ihr nicht Golf spielt, einfach mal zum Golfclub, die haben auch eine tolle Terrasse, wenn das Wetter jetzt besser wird und sensationelles Essen.
Da spricht der Feinschmecker Mike Krüger. Bei mir ist es so, dass ich gerade ein bisschen, ich will nicht sagen, immer wenn ich mit Diät komme, sagt Carina, wir essen keine Diät, wir kochen nur kalorienbewusster.
So.
Aber ich habe ein paar Kilo verloren, was man ja leider nicht hört. Ich höre mich immer noch sehr füllig an.
Doch, du siehst sehr schlank aus, kann ich den Hörern sagen. Thomas sieht sehr schlank aus, also fast so wie wir, als wir aus der Schweiz kamen von unserer Detox-Tour, hat er seine Figur wiedergekriegt jetzt. Trotz der vielen Völlerei über Weihnachten und...
Ja, ich hatte sie kurz verloren, bin aber dabei, sie mir wieder zu erkämpfen.
Sehr schön.
Es Ostern steht vor der Tür mit den ganzen Osterlämmern und Osterbraten und Osterhasen, die dann aus Schokolade gemacht werden, immer noch.
Und da hast du schon vorgearbeitet.
Darf ich an dieser Stelle auf meinen Instagram-Account hinweisen, wo ich gerade Pierogi gemacht habe, was eine polnisch-oberschlesische Nachspeise ist, die sehr, sehr gut, aber auch sehr kalorienreich ist.
Ah, du hast wieder gekocht. Super.
Ich habe wieder gekocht, ja.
Ist das letztes Mal gut angekommen, dein Gericht? Das war irgendwie gefüllte Paprika, oder?
Gefüllte Paprika, die mir relativ leicht erschienen. Diese Pierogi waren etwas komplizierter, weil man da Kunstwerke mit einer Gabel draus macht, indem man den Rand flach drückt. Aber ich bin ja kein großer Bastler, muss ich ehrlich sagen. Aber geschmeckt haben die Dinger gut. Und ich habe das inzwischen gesehen, ich habe ja einen Online-Menschen, der mir die ganzen Sachen zusammenschneidet, weil das kann ich ja nicht in der Form.
Ja.
Also ich bin da noch etwas zaghaft unterwegs.
Aber es ist ja gut, wenn man gute Leute hat. Ich habe ja auf meinem YouTube-Kanal auch Jungs erstmal, die mir die ganzen Rechte besorgen von den alten Fernsehausschnitten, die ich da ja reinstelle. Da muss man ja, wenn man das vernünftig macht, was ja viele leider nicht machen bei YouTube, die denken ja Rechte, was ist das denn? Muss ich, wenn ich den Nippel auf YouTube stelle, muss ich dann Mike fragen? Ja, dann musst du eigentlich Mike fragen. Von daher, wir kümmern uns natürlich um Rechte, die wir da reinstellen bei YouTube. Und da habe ich Leute, die sich damit auskennen. Das ist sehr hilfreich.
Die braucht man auch.
So Leute, was war das für eine geniale Begrüßung heute? Wir labern uns hier einen Ast ab und sind noch nicht mal bei unseren Supernasen-Super-News angekommen. Die kommen jetzt...
Jetzt die Supernasen-Super-News bei RTL Plus.
Voll die Neuigkeiten!
Supernasen-Super-News, Freunde. Und da ist mir auch Thomas sofort, kommt mir da ins Gedächtnis, weil ich habe aber auf seinem Instagram-Kanal gesehen ein sehr schönes Foto mit Barbara Schöneberger zusammen, wo Thomas und Barbara sich quasi anmelden schon für Let's Dance. Barbara ist 50 geworden. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite, Barbara. Ich habe keinen Instagram-Account, wo ich dir gratulieren kann. Ich tue das jetzt hier an dieser Stelle. Falls du unseren Podcast hörst, wir hören deinen natürlich immer. Mit den Waffeln einer Frau, Barbara Schöneberger ist 50 geworden. Ganz toll.
Ich muss auch sagen, ich bin ein Fan von ihr, weil sie furchtlos ist und weil sie sich selber nicht ernst nimmt. Das ist für mich der wichtigste Aspekt einer Entertainer-Karriere, dass man sich selbst nicht zu ernst nimmt. Und ich habe den Eindruck, dass junge Kollegen, die heute als Reality-Stars unterwegs sind, sich selber zu ernst nehmen, um langfristigen Erfolg haben zu können. Ich habe die ganzen alten Haudegen, ich habe hier ein Foto auf dem Schreibtisch gefunden. Du wirst die, Mike, ich halte es dir mal ins Bild.
Zeig mal.
Kennst du die Herrschaften, die da drauf zu sehen sind?
Ah, Thierryak.
Und
ja,
er
klar,
hier,
Thierryak, Udo Jürgens und Thomas.
Jawohl.
Ja.
Ich in jugendlicher Frische mit Lederjacke. Aber das sind natürlich alles Leute, die man heute erklären muss. Und hier ist der alte Udo
mit
Jürgens.
Udo, dem, ja, super.
Der, da war der vielleicht Mitte 40. Und ich muss gewesen sein, naja, sagen wir mal Ende 20 oder Anfang 30. Aber der Mann ist ja mit 80 nach dem Joggen umgefallen. Der hat sich auch nie zu ernst genommen und hat sich dann mit seinem, das war natürlich auch Kalkül, mit seinem Bademantel für die letzten Songs und seiner Tasse Tee immer ans Piano gesetzt. Aber wenn ich heute sehe, dass Roland Kaiser, der auch ein furchtbar netter Mensch ist und ein sehr sympathischer Mensch ist, der wurde natürlich zum Nachfolger von Udo Jürgens, nur weil Udo Jürgens unfreiwillig abgetreten ist. So ist das.
Ja, ich meine, was ich ja erstaunlich finde, also Udo fand ich natürlich super. Ich war immer, wenn der in Hamburg war, haben wir uns getroffen. Ich habe auch schon erzählt im Podcast, mit ihm auch in Zürich getroffen, wo er ja gelebt hat. Udo war ein cooler Typ. Und Thierryak kenne ich, mit dem habe ich zusammen mal Tennis gespielt tatsächlich. Und zwar, da war er noch der Manager von Boris Becker und da gab es immer vor den großen Turnieren in Deutschland so Show-Tennisspiele. Und damals war ich noch beweglich auch, also ich war auch, wenn zu der Zeit, als Boris Becker Tennis gespielt hat, das ist jetzt ja auch schon 30 Jahre her, also auch bei mir 30 Jahre her, also da war ich 40 und konnte mich noch einigermaßen bewegen und habe auch noch kein Golf gespielt, sondern noch Tennis damals und dann hat... Weil ich eine Geschichte mit Steffi Graf zusammen in Hamburg gemacht hatte am Roten Baum. Das hat wohl irgendeiner gesehen und dann fragte Thierryak an, ob ich nicht mit ihm zusammen gegen Boris Becker und Roberto Blanco spielen möchte. So ein Showmatch und das war dann sehr lustig. Das haben wir gemacht in München bei einem Turnier.
War das der Anfang deiner Golfkarriere, als du Tennis gespielt hast?
Danach habe ich dann angefangen, Golf zu spielen, weil ich merkte, Mike, das solltest du doch lassen mit diesem Tennis.
Ja.
Aber der Thierryak war auch so ein Typ, der sich überhaupt nicht ernst genommen hat. Der war super, super lustig. Und der hat ja nun, wenn Boris bei ihm geblieben wäre, denke ich mal, wird es Boris heute finanziell auch besser gehen. Weil wenn du nach Rumänien kommst und am Flughafen ankommst, dann denkst du, oh, das gehört hier wohl alles an Thierryak, weil dann gehst du erstmal eine halbe Stunde an einem Riesenterminal vorbei und da steht auf allen großen Türen und in Leuchtschrift Thierryak Bank. Das heißt, dem gehört heute die größte Bank in Rumänien. Also der hat es tatsächlich geschafft. Ich möchte nicht wissen, wie viel Land und Einkaufscenter und so dem gehören in Rumänien.
Angefangen hat er mit einem großen Schnurrbart, jetzt hat er eine große Bank.
So ist das, genau. Zwei, die keine große Bank haben, aber denken, sie haben eine. Das sind die Kaulitz-Brüder, Kaulitz-Twins, die sich ja auch immer gerne in ihrem Podcast über uns auslassen. Das können wir natürlich auch. Ich habe jetzt gelesen, die haben gesagt, sie wollen, also die Stadt, wo sie in Deutschland leben könnten, das wäre Hamburg. Das ist an sich ja nicht schlecht. Da kann ich nur beipflichten. Und sie haben gesagt, sie würden sich dann gerne ein Stadthaus in Hamburg kaufen. Nun wissen sie wahrscheinlich nicht, was Stadthäuser in Hamburg so kosten. Also, aber ich meine, Heidi könnte ihnen ja immer da finanziell unter die Arme greifen. Das Einzige, was ich dann lustig finde, also ihr Podcast, der müsste dann ja heißen Kaulitz Haber Senfeier aus Hamburg. Das fände ich einen guten Titel für einen Podcast.
Senfeier aus Hamburg, wenn man seinen Senf natürlich zu allem dazu gibt, würde das ja passen. Es ist nur so, dass ich inzwischen vorsichtig geworden bin, Menschen, die andere Leute auch kennen, in meinen Podcast zu erwähnen, weil man sich da immer schnell Beef einhandelt. Jetzt bist du mal dran, Mike.
Ja, aber die schreiben, egal was ich sage, sie schreiben immer über dich. Das finde ich super. Macht weiter so, ihr Journalisten da draußen. Schreibt immer über Thomas.
Ja, ja, ja.
Ich halte mich völlig raus. Ich sage die schlimmsten Sachen. Da hat noch keiner was geschrieben. Aber super Nasen, super News. Da müssen wir uns jetzt mit einem Thema beschäftigen, Leute. Das ist ein ganz anderes Thema. Und da geht es um die Bubatz-Karte. Thomas, weißt du, was eine Bubatz-Karte ist?
Nein, weiß ich nicht. Ich kenne noch den alten Buback, der von der RAF hingerichtet wurde. Aber die Bubatz-Karte ist mir fremd.
Die Bubatz-Karte. Pass auf, die Bubatz-Karte ist eine eigens dafür geschaffene Online-Karte, die anzeigt, an welchen Orten man in Zukunft Marihuana legal konsumieren darf.
Und Bubatz ist ein berühmter Kiffer oder was?
Nee, das gibt es tatsächlich offiziell, eine Bubatz-Karte für jede Stadt im Internet online. Und da kannst du dann gucken, welche Regionen rot eingezeichnet sind. Da darf man kein Marihuana rauchen in Zukunft, weil das ist ja ab 1. April legal. Du darfst ja Marihuana rauchen in Zukunft öffentlich, wenn du über 18 bist. Zum Beispiel um Schulen rum ist es natürlich verboten, um Kindergärten rum ist es verboten, das ist alles rot. Und nun fragen sich natürlich die Kiffer, wo darf ich jetzt rauchen?
Hast du mal in Sylt schon nachgeguckt, Mike?
Ja, Sylt hat mich natürlich extrem, extrem interessiert für den Sommer. Wenn du sagst, mal sehen, wo jetzt die ganzen Kiffer rumlaufen.
Da ist der Günther Jauch ja auch unterwegs.
Es gibt tatsächlich, ja, auf Sylt wird, glaube ich, alles konsumiert, was geht. Also
der alte Kiffer. Aber in roten Hosen darf man, glaube ich, eh alles.
In roten Hosen mit blauen Jackets, ja. Darfst du alles zu dir nehmen, wenn du dann noch am besten gelben Pullover unterziehst. Sylt.
Und einen Regenschirm hast.
Sylt. Aber wir haben ja auch Punker zum Beispiel da im Sommer jetzt immer. Also ganz viele hatten mir ja, als das Ticket, Online-Ticket nur noch 9 Euro kostete, das bundesweite Ticket nur 9 Euro, da hatten wir ganz viele Punker im Sommer da, die dann Ausflüge nach Sylt gemacht haben mit der Bahn. Jetzt kostet es 49, jetzt sind schon verhältnismäßig weniger Punker da.
Nur die da geblieben sind.
Die dürfen jetzt auch kiffen zum Beispiel.
Das ist natürlich angenehm.
Und ich habe natürlich geguckt, wo ist denn rot auf Sylt, rot, und da ist zum Beispiel natürlich okay, wie auch sonst, alle Schulen, alle Kitas. Und rund um die Promenade von Westerland, also die sind schon vorsichtig geworden, weil da kampieren auch immer die Punker. Und jetzt halte ich fest, also in Kampen gibt es nur 2 Sperrzonen. Das ist der Sagenwald, das ist so ein Märchenwald, da kann man spazieren gehen. Da bin ich oft mit meiner Enkeltochter spazieren gegangen, als sie noch nicht selber lesen konnte. Heute würde sie sagen, Opa, komm, Sagenwald, lies was anderes.
Opa, geh kiffen, lass mich kiffen. In Ruhe, ich geh rein in Sagenwald.
Ja. Und natürlich das Arenal und um den Golfplatz rum ist auch rot, darf man auch nicht kiffen, also da, wo ich bin, ich halte mich da raus. Und jetzt halte ich fest, wo wir also im Sommer die ganzen Kiffer treffen, auf Sylt, das ist am Ellenbogen. Ellenbogen ist ja dieser berühmte kleine Abschnitt, wo es noch so eine kleine Landzunge gibt, die Ellenbogen genannt wird. Und da darf man, da ist alles grün, da darf jeder hinfahren und kiffen.
Das ist gut zu wissen. Ich habe mal einen Amerikaner nach Sylt eingeladen. Seine größte Sorge war, do I have to be naked? Der hat gedacht, man darf nur nackt in Sylt rumlaufen. Sind die Nackten, die dürfen kiffen oder was ist das? Da gibt's doch diese berühmte Buhne noch was.
Buhne 16, ja. Da ist, glaube ich, nicht rot. Also am Strand darfst du auch kiffen anscheinend. Also Buhne 16, okay, da vielleicht nehmen die das auch mit auf die Karte. Du darfst ja auch geringe Mengen, dürfen ja auch verkauft werden sogar.
Aber wenn du nackt bist, wo tust du es hin?
Ja, wo tust du es hin? Musst du im Mund behalten.
Ja.
Lutschen.
Ich habe ja mein Leben lang ein einziges Mal gekifft und habe da furchtbar gehustet und habe da gar nicht keinen Effekt gemerkt. Hast du mal gekifft?
Ja, ich habe mal, als wir eine Band hatten, und damals war das ja auch sehr angesagt, also dass man, wenn eine Band, muss man auch mal einen Joint geraucht haben, war so das Feeling damals. Und werde ich nie vergessen, da hatten wir so einen Übungsraum irgendwo beim Freund zu Hause auf dem Dachboden und haben dann da so einen Joint geraucht. Und da gab es damals eine Platte von Tiny Tim, erinnerst du dich an den noch?
There's a tiptoe through the tulips, in the garden, in the tulip. So. Wir sind die beiden einzigen lebenden Protagonisten, die sich noch an Tiny Tim erinnern.
Ja, Tiny Tim. Und wir also diesen Joint geraucht und da wirst du ja so leicht, also ich werde dann so leicht schläfrig, wurde ich dann. Und dann hat irgendein Vollpfosten diese Platte aufgelegt und ich lag irgendwie in der Ecke und habe immer diesen Tiny Tim gehört und habe gedacht, sag mal Krüger, was ist da los in deinem Gehirn, wenn du dann irgendwie sowieso nicht weißt, was läuft und dann kommt und danach habe ich nie wieder einen Joint geraucht, weil ich gedacht habe, wenn dir das nochmal passiert, dann kriegst du auch noch einen Tinnitus. Ich habe es dann schnell sein lassen.
Ja, also wir haben beide keine Drogenkarriere hingekriegt, aber haben halt eine andere Karriere gemacht in Ermangelung von Alternativen.
So, genau. Jetzt gibt es nur noch rote Zonen, wo wir beide nicht mehr auftreten dürfen und die sind verhältnismäßig selten in Deutschland.
Allerdings, aber es ist natürlich schon ein Unterschied. Ich erlebe ja oft, dass mir ältere Damen in die Arme sinken, relativ beglückt. und sagen, darf ich ein Foto für meine Mutter machen? Die muss uralt sein und die Kinder müssen die Fotos machen, haben keine Ahnung, wer ich bin. So Zwölfjährige, die dann etwas ratlos Fotos machen, aber uns bricht unten was weg, was wir oben noch haben, solange es oben noch gibt.
Ja, hinten ist, also unten bricht eine Menge weg. Auch das merke ich natürlich. Besonders wenn ich auch heute in ein Hotel reinkomme. Früher sind die freudestrahlend auf mich zugerannt. Herr Krüger, schön, dass Sie da sind. Wir haben Sie abgegredet. Heute gehe ich fröhlich an die Rezeption und dann guckt mich eine gut aussehende junge 25-Jährige an und sagt, und? Und ich sage, ja, hier wurde für, ja, für wen? So, dann sage ich, oh ja, guten Tag, ich heiße Mike Krüger, hier müsste für mich ein Zimmer reserviert sein. Also es bricht schon eine Menge weg, aber du sagst, du hast völlig recht, wir haben ja oben noch genug, die Überalterung ist sowieso weit fortgeschritten in Deutschland, also wir haben immer noch die Masse hinter uns.
Und wir haben mehr Podcast-Zuhörer mit Abitur wahrscheinlich als andere.
So, siehst du.
Weil wir uns natürlich auf einem hohen intellektuellen Niveau bewegen.
Unbedingt. Das möchte ich jetzt auch halten, wir kommen zu Frederik Prinz von Anhalt.
Jawohl. Da wissen wir nicht, ob der Abitur hat, aber er hat gut geheiratet. Chaja Gabor nämlich, die wie wir beide ja wissen, auch mit Konrad Hilton verheiratet war, der natürlich ihr offensichtlich viel Geld vererbt hat, dass der Frederik jetzt zur Verfügung hat. Ich war mal bei denen zu einer Party eingeladen in Beverly Hills und da habe ich gemerkt, dass es mit der Vornehmheit so weit nicht her ist. Da stand zwar im Eingang stand ein Pferd, das, ich weiß nicht mehr, wem es wer geschenkt hat, ob es Chaja dem Frederik geschenkt hat oder Frederik der Chaja geschenkt hat. Ein schön gestriegeltes Pferd stand neben dem Rolls Royce, den man extra aus der Garage gefahren hat, damit das Pferd Platz hatte. Und dann drinnen standen sie alle am Buffet-Schlange und dann war das der Kartoffelsalat aus. Da hat dann so einer diese Papierverzierungen, die man auf diesen Klapptischen hat, hochgehoben und da stand unten so eine Babybadewanne mit Kartoffelsalat und hat er dann mit so einer Plastikkanne den Kartoffelsalat rausgeschippt, habe ich gedacht, na ja, das ganze Pferd vor der Tür, teures Reitpferd vor der Tür, aber der Kartoffelsalat steht unterm Tisch, aber das geht in Deutschland alles nicht und es waren natürlich auch alles so ältere Herrschaften wie Joan Collins, das Biest aus Denver Clan waren da und der Typ, der heißt Sheldon, der hat das, glaube ich, geschrieben, der hat ein wahnsinnig Haus in Beverly Hills gehabt. Da unter Wald, der einzige, den ich kannte, war der alte Schauspieler, der heute immer noch Filme macht. Wie heißt er? Mein Gott, den Namen, wenn ich immer nach Namen ringe. Der dreht immer noch Filme jetzt als Regisseur. Der Dirty Harry, wie heißt er denn?
Ach so, Clint Eastwood.
Clint Eastwood war der Einzige, den ich kannte. Clint Eastwood war aber damals auch schon an die 80, als er da war.
Clint Eastwood war bei Chaja auf der Party?
Clint Eastwood war da, ja.
War der nicht auch mal irgendwie Bürgermeister von
Der war Bürgermeister von Carmel, da erinnere ich mich. Das ist so eine kleine Küstenstadt, ein sehr malerisches Küstenstädtchen zwischen Malibu und San Francisco, mehr in Richtung Malibu. Carmel hieß das oder heißt es immer noch. Und Clint Eastwood heißt immer noch Clint Eastwood, hat es aber damals schon in den Knien gehabt. Er ging etwas knieweich, muss ich sagen. Von Dirty Harry keine Rede mehr.
Carmel kennen natürlich so Menschen wie ich nur vom Golf, weil da gibt es zwei der besten oder schönsten Golfplätze in weltweit. Einer heißt Pebble Beach.
Ja.
Und da prügeln sich die Leute um die Abschlagzeiten.
Da spielt man auch ein Stückchen über Wasser, muss man da schießen. Das habe ich mal miterlebt.
Genau, ist das. Da habe ich natürlich schon gespielt, logischerweise. Und schon damals, als ich da gespielt habe, das ist bestimmt 30 Jahre her, kostete das Green Fee schon $400. Jetzt stellt euch mal vor, was das heute kostet. Also das war da sehr, sehr teuer. Eine sehr teure Ecke, wo Clint Eastwood da Bürgermeister ist. Aber okay, das passt ja auch irgendwo. Ne? Das ist ja völlig legitim.
Ich glaube, Prominenz reicht in Amerika, um gewählt zu werden. Siehe Arnold als Governor von Kalifornien. Das geht da relativ schnell. Wen die Leute kennen, den kreuzen sie lieber an auf dem Wahlzettel als jemand, den sie nicht kennen.
Ja, und jetzt hat ja aber Prinz Frederik von Anhalt, mit dem wir angefangen haben, der ist ja quasi der Erbe von diesem ganzen Geld, was Chaja sich vorher zusammengeheiratet hatte. Und der verkauft ja auch Adelstitel an so Typen wie Markus von Anhalt, der war irgendwie vorher Puffbesitzer oder ist es immer noch. Kevin Feucht hat er auch einen Adelstitel verkauft und jetzt dreht er völlig durch.
Er ist aber von seinen Adoptivkindern ziemlich enttäuscht und will denen das große Erbe nicht anvertrauen, sondern er will einen Erben zeugen, wie wir beide wissen.
Und zwar bietet er dafür $1 Million. Und da habe ich natürlich, als ich das gelesen habe, ich habe nur die Überschrift gelesen, also der bietet 1 Million für einen Erben, habe ich gedacht, ja, Leihmütter.
Hast dich sofort gemeldet.
Ich habe mich gleich mit angemeldet. Habe ich gedacht, Leihmütter sind in Amerika doch gar nicht so teuer, oder?
Es geht doch nicht um Leihmütter, es geht darum, dass er für 1 Million sich den goldenen Schuss erlauben möchte und er sagt, ich will ja selber Vater werden. Das geht seit Abraham ja auch bis ins hohe Alter.
Ach, er will selber, also der sucht jetzt quasi eine Frau, mit der er selber ein Kind zeugt.
Ich glaube, das ist dahinter und dafür muss 1 Million natürlich locker gemacht werden.
Unbedingt.
Sonst meldet sich auch keine.
Ja, das, unbedingt. Da gab es doch mal einen Film sogar, ne, über das Thema, dass einer 1 Million bot für eine Liebesnacht.
Ja, das war sogar Richard Gere, glaube ich, der das gespielt hat.
Richtig.
Und ich habe dieses Grundstück, das da in Malibu liegt, oft gesehen. Da haben sie, um quasi das besonders rauszuheben, eine Art von Rohbau draufgesetzt. Cher hat das später gekauft und wollte es an Britney Spears verkaufen. Cher hat wohl mal einen Auftritt in Las Vegas gemacht, wo man ihr Palmen anstatt Bezahlung angeboten hat. Und seitdem hat sie dort eine Palmengalerie, eine Palmenallee eingerichtet auf diesem Grundstück, das früher mal Indecent Proposal hieß, der Film im Original. Ich weiß, ein Angebot, ein unsauberes Angebot, oder wie heißt der in Deutsch?
Ja, genau.
Indecent Proposal. Ja. Und da ging es darum, dass ein Millionär gesagt hat, für viel Geld würde ich eine Schwangerschaft ausloben.
Ja. Und das war Richard Gere. Jetzt stell dir mal vor, Frederik von Anhalt, ne, da reicht 1 Million natürlich nicht, ne, weil der ist ja von Richard Gere verhältnismäßig weit entfernt, was sein Aussehen auch angeht. Und
also
auch,
ich glaube, ab 100.000 fangen an, sich Menschen zu melden oder Mädchen zu melden. Das ist,
meinst du, ja?
Ich glaube, fürchte fast, dass wir in einer Zeit leben, wo für Geld alles möglich ist.
Leute, kommen wir zu einer anderen Zeit, als wo man so schön sagt, früher, da waren die Zeiten noch, da war es noch besser, Freunde.
Da hast du für eine Million, hast du da...
Was hast du da alles für 1 Million gekriegt, ja, früher, Leute? Und das ist eine Rubrik, die können Jan Böhmermann und Olli Schulz natürlich nicht in ihrem Podcast haben, weil sie hauptsächlich deshalb, weil sie zusammen erst 93 Jahre alt sind. Leute, hier kommt 100 Jahre Showbiz.
Thomas Gottschalk und Mike Krüger, 100 Jahre Showbiz.
Ja, 100 Jahre Showbiz und ich habe es im letzten Podcast angekündigt, ich würde mich jetzt mal mit 7 Tage, 7 Köpfe beschäftigen. Das hat mein Showbiz-Leben ja nochmal total auf den Kopf gestellt damals. Also die erste Sendung war erstaunlicherweise tatsächlich, in der ich mitgewirkt habe, am 23. Februar 1996. Da lief die erste Sendung von 7 Tage, 7 Köpfe. Und was aber keiner so richtig weiß natürlich, weil er nicht dabei war, 7 Tage, 7 Köpfe, das war eine Idee von Marc Conrad, der damals Unterhaltungschef von RTL war, und Jackie Drexler, der damals der Produzent von RTL Samstagnacht war und ein guter Freund von mir, mit dem ich zusammen auch die Mike Krüger Show bei Sat.1 produziert habe und auch geschrieben habe. Und die beiden hatten irgendwie eine Radiosendung in Frankreich gehört, wo sich mehrere Journalisten in Anführungszeichen über die letzte Woche unterhielten. Und dann haben die gesagt, Mensch, das könnte man doch mal im Fernsehen machen, so eine Art Stammtisch, wo sich irgendwie 7 Leute über die letzten 7 Tage unterhalten. Und dann hat Jackie gesagt, ja, das machen wir, ich mache einen Piloten. Natürlich, sofort stand Jackie auf der Matte.
Weißt du noch, wer die anderen waren außer dir, wenn es 7 waren? Da waren ja, man musste im Fernsehen, wenn da Leute um einen Tisch rum saßen, ja bekannte Gesichter finden, oder?
Ja, und wir hatten ganz viele, ich war bei den Piloten natürlich auch dabei, logischerweise, weil Jackie gesagt hat, ja, du bist schon mal gebongt, klar. Marc hat auch gesagt, ja, Mike ist gut, nehmen wir. Und dann haben die natürlich so die RTL-Gesichter von damals genommen, also zum Beispiel Ulrike von der Gröben, die ja heute immer noch bei RTL auch tätig ist und immer noch im Sport mitwirkt, in der Sportredaktion. Milena Preradovic, kannst du dich an die noch erinnern?
Nee, Milena Preradovic, das ist das.
Ja, die hatte auch mehrere Sendungen bei RTL. Dann natürlich Hans Meiser, der große Nachrichtenmann von RTL. Dr. Thoma himself, also der große Boss von RTL.
Hat sich da selber mit hingesetzt.
Ja, der saß
ja,
mit.
Verrückt.
Karl Dall, ne? Karl war klar, Mike kennt ja Karl, Mike ruft mal Karl an, aber Lust hat, einen Piloten mitzumachen.
Mhm.
Auf alle Fälle sitzen wir also in dieser Pilotsendung und unterhalten uns auch annähernd so, wie später dann über die Themen der letzten 7 Tage. Und das wurde dann allen möglichen Menschen vorgeführt. Zum Glück nicht dem Publikum, weil alle haben gesagt, oh, oh, das ist aber öde. unterhalten sich 7 Leute im Fernsehen. Ja, okay, sollten wir lassen. Und dann blieb das ganz lange Zeit irgendwo rumliegen, bis irgendeiner das Rudi Carrell zugespielt hat, dieses Band. Und Rudi hat dann gesagt, das mache ich neu, das ist super, das machen wir super, muss anders werden. So, und dann hat Rudi wieder einen Piloten gemacht. Und Rudi hat es dann irgendwie hingekriegt, dass der auch gesendet wurde. Und der hatte dann aber nicht viele Zuschauer. Das heißt, wir kämpften, da war ich aber auch schon immer fest dabei und Karl war fest dabei. Aber sonst waren da eben wir hatten Gregor Gysi da sitzen und wir hatten Karasek da sitzen und also auch intellektuelle Menschen, Politiker, also wer da alles saß. Und irgendwann Rudi ist ja einer, der analysiert sowas dann immer sofort und denkt, woran kann es liegen, das ist alles so scheiße läuft hier, das ist so kacke. Und irgendwann hat er mich in sein Büro bestellt und gesagt, Mike, pass auf, wir müssen das ganz anders machen, das muss lustig werden, dann ist das gut. Wir müssen das lustig machen, pass auf, wir brauchen eine gute Frau, wir brauchen einen Dicken, wir brauchen einen Kleinen, du machst Holland-Gags, ich mach deine Nase kaputt. Jochen Busse moderiert, der macht das super. Und habe ich gesagt, wie? Ja, wir müssen untereinander auch Gags machen und selber auf den Arm nehmen und so, das ist alles scheiße so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne Bernd Stelter, der macht sehr super lustige Lieder und ist so eine Karnevalslegende in Köln schon. Dann kenne ich Gabi Köster, dann sind wir zu Gabi ins Konzert gefahren, Rudi und ich, und haben uns Gabi angeguckt, die damals ein geniales Bühnenprogramm hatte. Gabi kannte Kalle, da hatten wir einen Kleinen und da waren wir schon fast fertig. Wir haben noch einen Gast und dann haben wir es. So, dann wurde es lustig, das Ganze, und dann wurde das langsam immer mehr und steigerte sich dann irgendwie bis zu 7 Millionen Zuschauern.
7 Tage, 7 Köpfe, das sind natürlich Titel, die ich noch in Erinnerung habe. Ich habe das auch ab und zu gesehen. Damals hat man ja noch 20.15 Uhr ferngesehen. Ihr kamt ja später am Abend.
21:45 immer Freitag.
21:45 am Freitag. Heute ist ja kaum jemand noch bereit, sich an vorgegebene Zeiten zu halten und alles wird gestreamt. Das sind andere Welten. Aber sind die Gags, die ihr damals hattet, heute noch vermittelbar?
Also ich habe ja nicht alle Sendungen leider, aber einige habe ich in meinem großen Archiv abgespeichert. Und das Erstaunliche ist, dass tatsächlich einige heute noch, also aus der ersten Sendung zum Beispiel am 4.10.96, da gab es das Thema Sparpaket, also das Thema gibt es seit 100 Jahren anscheinend. Und da hatte ich folgenden Gag: Unser Sozialsystem ist ein System, das dir deinen Steg garantiert, auch wenn die Zähne schon rausgefallen sind. Und so ist es eigentlich heute geblieben, ne? Also wenn du schon nichts mehr kauen kannst, kriegst du immer noch einen Steg auf den Teller, wenn es dir schlecht geht.
Ihr habt euch sogar mit der Buchmesse beschäftigt, erinnere ich mich.
Ich habe dann gesagt, die spannendste Art, ein Buch zu lesen, viele Leute lesen Bücher ja einfach so. Ich habe geschrieben, die spannendste Art, ein Buch zu lesen, ist, in der Mitte anzufangen. Da fragt man sich nicht nur, wie hört es wohl auf, sondern man fragt sich auch, wie hat es wohl angefangen?
Das ist ein Tipp, den man heute auch noch beherzigen kann. Ich bin einer, der natürlich immer geneigt ist zu sehen, wer der Täter war, indem man nach hinten blättert. Aber in der Mitte anzufangen, darauf bin ich noch nicht gekommen. Das ist ein wertvoller Hinweis. Damals hat man noch literarische Hinweise bekommen in Comedy-Sendungen.
Ja, genau. Ja, und Politik war natürlich da auch schon ein Thema. Und man fragt sich natürlich, hat sich damals schon gefragt, wer da so alles im Parlament rumsitzt, wie sind die da hingekommen? Das fragt man sich heute eigentlich noch mehr, finde ich, weil gerade bei den Grünen hat man ja festgestellt, es gibt keine Partei mit so wenig Schulab- und Studienabbrechern in Deutschland wie die Grünen. Die haben also weder irgendein Studium zu Ende gebracht, noch haben die meisten von denen eine Schulausbildung. Und ich habe damals den Gag gehabt, wir hatten einen in Quickborn, den wollten wir loswerden, einen Politiker, und dann haben wir den einfach in den Bundestag gewählt. Also von daher, das klappte auch damals schon. Mhm. Ich werde jetzt mal in Zukunft einfach, ich glaube, das ist eine gute Rubrik, ich werde jetzt immer mal reingucken in mein Archiv, was früher bei 7 Tage so gelaufen ist, und dann bringe ich das in den Podcast, wenn es passt.
Vergleiche mit der Jetztzeit. Damals war, glaube ich, Theo Weigel Finanzminister, oder?
Genau, Theo Weigel.
Ja, mein Gott.
Theo Weigel, warte mal, hatte ich noch einen Gag mit Theo Weigel? Ja, Ich mache jetzt gar keine Steuererklärung mehr. Ich rufe gleich bei Theo Weigel an und frage ihn, wie viel er braucht, habe ich damals gesagt. Das könnte ich heute mit Lindner auch machen. Ne? Das würde genauso klappen.
In der Tat. Der braucht aber mehr, als Weigel damals gebraucht hatte. Ich erinnere mich an Weigel deswegen, dessen Herzenswunsch, ich habe ja damals bei RTL Late Night gemacht, dessen Herzenswunsch war es, nicht mit Porsche bei der Hochzeit in Sylt vorzufahren, sondern mal mit Kurt Moll, dem großen Bass, im tiefen Keller sitze ich hier als Duett zu singen. Damals hat man noch gemeinsam gesungen und der hatte damals ja seine Frau im hohen Alter verlassen, ich weiß wovon er spricht, und hat sich für Irene Epple interessiert, diese Skifahrerin. Und damals musste man sowas vor dem Fernsehpublikum ja im Grunde präsentieren und da hat der Tietje, das war der Redakteur von Late Night zu dieser Zeit, der war früher bei der Bild-Zeitung gewesen, hat gesagt, ich bring dir den Weigel und der muss die Äpple mitbringen, habe ich gedacht, na versuch mal. Hat er den offensichtlich da reingequatscht und dann saßen da bei mir Irene Epple und Weigel hat bekannt, dass er seine Frau verlassen hat, hat gleichzeitig den Wunsch geäußert, im tiefen Keller sitze ich hier zu singen und hat dann das ganze Thema gesanglich aus der Welt geschafft, indem er tatsächlich mit dem Kurt Moll gemeinsam im tiefen Keller sitze ich hier, da würden heute die Leute reihenweise wegschalten.
Ich meine, Walter Scheel hat ja auch hoch auf dem gelben Wagen gesungen, ne? Also von daher.
Ich glaube, also, ja, ich glaube,
die Politiker haben damals noch gesungen.
Ja, die waren sich für nichts zu schade. Die haben auch ein bisschen so wie wir dieses Motto gehabt, bloß sich dich selber nicht ernst nehmen. Heute, die sind ja alle von einer Unfrohheit, das ist da nicht zu toppen. Die sind alle so.
Der Theo Weigel hatte ja damals schon über seinen Augen mehr Haare als ich auf dem Kopf heute. Der konnte ja seine Augenbrauen hochkämmen und dann hätte er mehr Frisur gehabt als ich.
Allerdings.
Der Mann mit den größten Augenbrauen Deutschlands.
Die hatte sich, glaube ich, toupiert sogar noch. Ich habe den neulich mal im Flughafen getroffen, habe ich gesagt, als wir noch an der Macht waren, da waren die Zeiten noch besser. Da hat er gesagt, da kannst du recht haben.
Da kannst du recht haben.
Das ist ja so ein Allgäuer.
Und die Irene war natürlich eine tolle Frau. Das kann man gut verstehen, dass er sich in die verliebt hat. Ich habe mal mit der Nationalmannschaft zusammen trainiert. Das heißt, ich habe nicht trainiert, die haben trainiert und ich habe sie erheitert. Und da waren noch Christa Kienshofer und Irene Epple und so. Die waren damals natürlich alle so 20, Anfang 20. Das waren schon tolle Mädels. Also die konnten nicht nur Skifahren, die haben auch gut gefeiert, haben wir da abends. Das kann ich gut verstehen. Den Theo Weigel, muss ich sagen, der Geschmack hatte er. Ich werde jetzt immer einfach in Zukunft, wenn ich sehe, das passt überein zur heutigen Lage, immer mal einen alten Gag aus 7 Tage, 7 Köpfe mit einstreuen. Und auch mit.
Und ich werde versuchen, ihn herauszufinden. Das war ein alter.
Genau. Wir machen eine Challenge. Challenge sind ja heute angesagt. Das ist eine gute Idee. Wir machen eine Challenge. Und ich habe dann quasi Gag-Wiederaufbereitungsanlage Hamburg hier. Und du guckst, checkst, welcher der Alte ist.
Meine Frau, wissen Sie, irgendwas stimmt da nicht. Sie ist immer weg und kommt nie an.
Die Supernasen versuchen aufzuklären. Mit Witz, Charme und jeder Menge Sprüche. Gelingt es ihnen?
Das ist die Frage. That is the question.
Alles rund um die Supernasen lesen Sie in Die Supernasen und ihre Filme. Mehr Infos unter www.lisafilm.at.
So, Freunde, wir kommen zu meiner Lieblingsrubrik. Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben. Aber in die Charts geschafft hat es gerade Beyoncé. Hast du davon gehört in Amerika?
Ja, die macht Country, Texas Hold'em. Ich bin auf dem Laufenden. Und ich bin ja ohnehin immer ein großer Country-Fan gewesen. Beyoncé, ich befürchte, dass sie so ein bisschen in die populäre Ecke abdriften möchte und dass sie sagen kann, ich hole mir auch die Rednecks, die auf Country stehen und dieses Übergreifende wird ihr jetzt hoch angerechnet, dass sie quasi eine völlig neue Zielgruppe locker macht. Aber das Lied ist wirklich nicht schlecht.
Nee, ist gut. Und sie hat es tatsächlich als erste farbige Frau auf eins in die Musik-Country-Charts geschafft.
Mhm.
Was natürlich gleichzeitig in Amerika mit einem gigantischen Umsatz verbunden ist. Mick Jagger hat ja mal gesagt, wenn ich gewusst hätte, was Country-Songs Leute verkaufen, dann wäre ich Country-Sänger geworden. Also die verkaufen natürlich mehr als alle anderen zusammen. Und da ist jetzt Beyoncé auf eins in den Country Charts. Und wie es der Zufall so will, ich bastle ja gerade an meiner neuen Single, ich muss jetzt ja nach alter weißer Mann plötzlich muss ich ja nachlegen. Plötzlich bin ich selbst bei YouTube unter Zuchtzwang, weil wenn du einmal auf eins warst.
Machst alter weißer Cowboy.
Alter weißer Cowboy.
Und apropos Zuchtzwang, das ist ein Wort, das vom Frederik kommen könnte. Der hat auch Zuchtzwang.
Der Zuchtzwang?
Zuchtzwang und du hast Zugzwang.
Ich habe Zugzwang. Zugzwang würde aber auch zu den vielen Streiks passen, die gerade so laufen. Und ich habe jetzt hier gerade einen Freund von mir, der noch teilweise Plattdeutsch spricht, der hat gesagt, die Lokkutscher, die streiken. Also die Zugführer, die streiken. Die Lokkutscher.
Lokkutscher.
So sagt man in Hamburg zu Zugführern. Die Lokkutscher, die streiken mal wieder.
Führer darf man ja nicht mehr sagen.
Nee, Führer sollte man sowieso nicht sagen. Also die Lokkutscher, das ist das richtige Wort für die streikenden Lokkutscher da draußen.
Mhm.
Gut. Also ich arbeite an einer neuen Single und die ist zufälligerweise auch im Country-Stil. Das heißt, ich bin voll durch Beyoncé, bin ich jetzt voll im Trend. Ich habe ein gutes Gefühl, die kommt aber erst im Mai, weil wir viele Überraschungen planen zur Veröffentlichung, weil ich muss jetzt eben natürlich einfach nachlegen, es geht nicht anders.
Ja.
Aber damit die Leute draußen da hören, schon mal hören können, wie das klingt, wenn My Country macht, ich habe schon vor 30 Jahren einen Song geschrieben, der heißt Born in Quickborn. Ein schönes Wortspiel und der ist countrymäßig ganz weit vorne und der hat es damals nicht in die Charts geschafft. Hört mal rein.
Herrschaften, kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben.
Oh, I was born in Quickborn I was born. Denn ich hab mein Herz in Quickborn verloren. Und nun sitz ich in a Bar und trink mein Double Korn. Denn ich hab mein Herz in Quickborn verloren.
I was born in Quickborn I was born. Denn ich hab mein Herz in Quickborn verloren. So.
Was sind Reime? Ja, das reim dich oder ich fress dich.
So, bitte, Herr Gottschalk, da habe ich lange dran gesessen an der Zeile. Reim dich oder ich fress dich. Hallo. Ihr könnt übrigens alle Songs natürlich weiterhin auf unserer Supernasen-Playlist bei RTL Plus hören. Da sind alle Songs, die wir erwähnen. Also jetzt auch Beyoncé mit ihrer neuen Single könnt ihr da hören. Und I Was Born in Quickborn könnt ihr auch hören. So, Leute, wir reden uns hier heute ja in Rage und haben noch eine Rubrik, nämlich weiterhin schreiben uns ganz, ganz viele Menschen, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Und hier sind die Fan- und Fangfragen.
Mike und Thomas beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben.
Wir lieben natürlich ganz besonders die internationalen Zuschriften und es gibt auch viele Menschen, die uns in anderen Teilen der Welt hören. Also nicht nur in Quickborn und Umgebung oder in Baden-Baden und Umgebung im Badischen, sondern eben auch in Kalifornien. Mike, lese vor, bitte.
In Kalifornien, überall. Wir werden in Kalifornien, letztes Mal Türkei, Kalifornien, Japan hatten wir schon. Leute, und aus Kalifornien schreiben uns John und Bea. Lieber Thomas, lieber Mike. Meine Freundin und ich, also John und seine Bea, haben vor uns vor ein paar Tagen mehrere Folgen eures Podcasts am Stück angehört. Guck mal, Hardcore.
Hardcore,
die, ja. Die müssen, okay, ihr müsst gut drauf sein. Während wir im Dunkeln die unfassbar dröge Interstate 15 von L.A. nach Las Vegas gefahren sind, bist du da auch schon mal lang gegondelt?
Ich bin da einmal gefahren, das werde ich nie vergessen. Da war ich mal eingeladen zu einer Aston Martin Ausstellung in Las Vegas und ich hatte einen von diesen James Bond Aston Martins, einen DB4 und mit dem bin ich da von L.A. nach Las Vegas gekachelt, habe nicht gedacht, dass ich es schaffe, ich habe es aber geschafft, ich bin da angekommen. Und dann ging es weiter bis nach Pebble Beach, das ist zuvor schon erwähnt. Da ist nämlich nur ein großer Golfplatz, sondern da ist auch eine Oldtimer-Show jedes Jahr.
Genau, und zwar die tollste, die es gibt. Da werden wirklich die tollsten Autos ausgestellt. Direkt auf dem Golfplatz am 18. Loch wird dann eine Bühne aufgebaut, weil dann natürlich auch zu diesem Golfplatz ein hervorragendes Hotel gehört, logischerweise.
Und da werden Autos versteigert, das geht in die Millionen, Freunde. Da brauchen wir gar nicht mitzusteigern, Mike.
Nein, seht ihr, so ist es. Ich muss da viel Geld für Greenfee bezahlen auf diesem Platz. Und Herr Gottschalk fährt da mit seinem Aston Martin vor und wird eingeladen und hält da Hof. Das sind eben die kleinen Unterschiede. Okay, lassen wir so.
Aber als ich da drüber gefahren bin, habe ich gesagt, hier hat Mike Krüger schon gegolft. Auf diesem Loch, auf dem jetzt mein Aston Martin steht, stand schon mal Mike Krüger.
Genau, und hat einen Dreipad vorbeigenagelt. Gut, aber pass auf, Bea und John schreiben weiter. Eure Anekdoten haben uns jedenfalls wachgehalten. Und ich kann die Bemerkung von Thomas nur bestätigen, dass Beverly Hills nicht mehr das ist, was es mal war. Und die haben jetzt eine Frage zu Wetten, dass. Was hättet ihr davon gehalten, wenn man anstatt auf einen festen Moderator auf wechselnde Gastgeber setzt? Das hätte meines Erachtens den Charme gehabt, dass der Zuschauer sich immer wieder auf andere Moderatoren hätte freuen dürfen. Sie hätten gelegentlich auch TV-Persönlichkeiten moderieren können, die man im Vorfeld noch nicht dafür unbedingt das zugetraut hätte. Dass es Talente gibt, die sieht man ja im Moderationsbereich, zum Beispiel wer bei Stiehlt mir die Show.
In der Tat, also ich habe zum Beispiel, ja, das habe ich auch bereits mal gehört in der Diskussion, ich habe das auch toll gefunden, die Idee von wechselnden Moderatoren. Man hätte zum Beispiel Barbara Schöneberger zum 50. Geburtstag eine Ausgabe von Wetten, dass schenken können, die sie, glaube ich, gut moderiert hätte. Und ich glaube auch, dass Joko oder Klaas in der Lage wären, so eine Runde drüber zu bringen. Ich vielleicht sogar als Duo, das weiß ich nicht, ob das funktionieren würde bei Wetten, dass. Aber ich habe ja mit Michelle auch als Duett gearbeitet.
Genau. Und ich, weil die beiden ja Fans von uns sind, schreiben sie natürlich auch du. Thomas, könntest dann natürlich spontan mal wieder eine Sendung moderieren. Oder du, Mike.
Ha.
Und da haben sie natürlich völlig recht, das wäre mal eine ganz lustige Wetten-Dass-Sendung.
Ja.
Ich würde da viele Spiele von 4 gegen Willi einbauen.
Und ich würde dir vorher zeigen, wie es geht. Du bist ja mein Kumpel. Mike, so kommst raus und begrüßt Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das kommt immer gut an.
Das kommt immer gut an.
Vor allen Dingen darf man Südtirol nicht vergessen. Der Landeshauptmann revanchiert sich dann immer mit einer Flasche Wein.
So ist das. So, sonnige Grüße aus Las Vegas von John und Bea. So, viele Grüße zurück, ihr Lieben. Hört weiterhin unseren Podcast, muss ja nicht alle am Stück sein.
Aber nicht nur auf langweiligen Autofahrten und nicht mehr als einen am Stück. Das wird von weder von Ärzten noch von Ärztinnen empfohlen, aber auch fragt notfalls den Apotheker.
So, hier, Gerhard aus Griesheim schreibt, hallo Supernasen, zuerst möchte ich mich für euren Podcast bedanken. Dankeschön, das freut uns. Er ist sehr amüsant und informativ. Ich höre ihn gerne und der fährt nicht mit dem Auto, der fährt mit einem Mountainbike. Ich höre ihn gerne auf dem Mountainbike, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre. Und da auch der hat Wetten, dass, also den Leuten treibst du immer noch, Wetten, dass spukt immer noch in den Köpfen rum bei den Leuten. Thomas, zwei Fragen an Thomas. Toll, vielen Dank, Gerhard. Zwei Fragen an Thomas.
Du darfst sie aber vorlesen, Mike, du darfst sie vorlesen. Ist ja auch schon was.
Thomas, warst du damals eigentlich sehr aufgeregt und nervös, als du Klaus Kinski als Interviewpartner hattest? Hast du dich da speziell auf ihn vorbereitet?
Also da sieht man schon, dass bei den Leuten einiges durcheinander geht. Es gibt Menschen, die mir sagen, ich habe Wetten, dass jedes Wochenende geguckt. Das lief aber nur 6-mal im Jahr. Es wird also hart gewesen sein. Und der Klaus Kinski war nie in Wetten, dass, war aber in einer Sendung, die Na sowas hieß, und hat die Aussage verweigert, hat immer gesagt, die Luft wäre trocken. Ich bin der Meinung, dass in einer Sendung, die Na sowas heißt, ein Interviewgast sehr wohl das Recht hat, nichts zu sagen, weil das ist Na sowas. Ich fand das toll. Ich fand es immer toll, wenn irgendwas passiert ist, was womit die Nation nicht gerechnet hat. Auch der Buntstiftlutscher war für mich zum Beispiel kein Grund, sich aufzuregen, aber die ganze Nation hat sich aufgeregt. Da hat man schon gemerkt, dass ich ein anderes Unterhaltungsverständnis habe als der Rest der Welt.
Genau. Und er fragt auch, wenn du jetzt eine Einladung kriegen würdest zu Wetten, dass, würdest du auch als Gast aufs Sofa gehen?
Ich glaube nicht, dass man mich einlädt. Das wird sich der Moderator nicht antun, der das Ding moderiert, weil ich dann immer ihm das Mikrofon entwinden würde und würde sagen, ich mache jetzt von dieser Stelle an weiter. So wird das nix.
Okay. Thomas kommt dann nur in die Sendung, wenn ich sie moderiere, als Gastmoderator. Da würde er kommen, weil wir sind es ja gewohnt, uns gegenseitig Fragen zu stellen und lustige Geschichten zu erzählen. Und damit sind wir jetzt heute auch schon am Ende, Freunde. Das war, glaube ich, von Anfang bis zum Ende ein sehr nettes Gespräch gerade mit dir, Thomas.
Fand ich auch.
Ich hoffe, die Leute finden das auch so.
Anders als Klaus Kinski redest du ja gerne.
Ich rede gerne und das hilft uns beiden, weil in so einem Podcast wird ja viel geredet, habe ich gehört.
Und im Gegensatz zu Klaus Kinski leben wir beide noch.
Auch das. Ich hoffe, wir leben in 14 Tagen auch noch, Freunde. Bis dahin bleibe ich euer Mike und aus Baden-Baden.
Bleibe ich euer Thomas, so wie ihr uns gewohnt seid und wir scheißen uns um nichts. Darf man scheißen noch sagen? Ich glaube schon. Fakt darf man auf jeden Fall sagen. Wir schon. Wir dürfen alles sagen. Wir sagen auch alles. Wir reden nach wie vor so, wie wir denken. Und wir denken ja nicht, deswegen sind wir so schweigsam.
Ein schönes Schlusswort.
Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL Plus. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion Ivy Hase und Carlotta Unna. Rubriken Robert Pörschke aka Slizzy Bob. Audioproduktion Nicolas Femerling und Executive Producer ist Christian Schalt.